Wir sind eigentlich eine Bank ohne Geld. Wir starten jedes Jahr mit einem leeren Konto mit einem grossen Versprechen.
Ungemein nützlich. Gemeinnützige Stiftungen im Gespräch. Der Podcast, der die ganze Vielfalt von Stiftungen in der Schweiz zeigt. Ich bin der Stiftungscoach Stefan Stumpf. Und ich bin zu Besuch heute bei der Sarah Meier von der Stiftung Denk an mich. Hallo Sarah.
Hallo Stefan.
Danke vielmals, dass ich bei dir sein darf. Ich bin jetzt in den Studios, in den Räumen der SRG. Ich habe meinen eigenen Podcast-Setup mitgenommen, Mikrofon, alles. Wieso bin ich bei der SRG? Die
Stiftung Denk an mich ist eine Solidaritätsstiftung vom Schweizer Radio Fernsehen seit 1968. Wir sind zwar strukturell unabhängig, aber inhaltlich verheiratet, so würde ich das sagen.
Und wie bist denn du zur Stiftung Denk an mich gekommen?
Ja, das ist eine längere Geschichte, aber kurz gefasst kann ich sagen, ich habe das Inserat gesehen, wo sie die Geschäftsführung ausgeschrieben haben. Ich habe gefunden, ich möchte noch etwas Sinnstiftendes machen, so in meinem letzten beruflichen Drittel. Und das Inserat ist, oder die Stellenbeschreibung ist auf meinen Leib geschnitten gewesen. Also ich hätte es nicht schöner formulieren können, was ich gerne noch machen würde. Und dann habe ich mich halt dort einfach wirklich ganz klassisch, regulär beworben.
Was haben Sie denn gesucht?
Ja, sie haben eine Person gesucht mit einem Marketing-Hintergrund, also die die Neuausrichtung der Stiftung macht, gleichzeitig aber halt eben auch verwurzelt ist im Sozialen, die gerne auch etwas mit Menschen macht, mit Menschen mit Behinderungen. Und ich habe natürlich schon gedacht, ja, jetzt ich habe kein Palmeré. Menschen mit Behinderungen waren eigentlich in meinem beruflichen Leben kein Thema gewesen. Aber als Marktforscherin ist man in jedem Thema, sagen wir so, in einem halben Tag daheim. Das haben wir müssen können.
Jetzt muss man aber erklären, oder? Jetzt ist das eine gemeinnützige Stiftung, die sich ums Wohlergehen oder wo behinderte Menschen unterstützt. Und du kommst aus der Marktforschung. Und sie haben offenbar jemanden gesucht mit dem. Also ist jetzt nicht intuitiv?
Ja, wenn man zurückschaut in mein Leben schon. Ich bin aufgewachsen in einem Lehrerhaus. Mein Vater hat Gesamtschulen geführt, immer. Also ich bin dort gross geworden, in einem Gesamtschulumfeld. Ich habe selber dann Kindergärtnerin gelernt, also den pädagogischen Weg eingeschlagen. Ich habe dann gemerkt, dass mir der Rahmen ein bisschen zu klein ist und ein klinisches Psychologiestudium hinten dran gehängt. Und mein, sagen wir mal, Werkstudentinnenjob bei einer PR-Agentur ist dann nachher mein Hauptjob geworden nach dem Studium, weil ich dort so ein bisschen gemerkt habe, so das Therapie-Setup gefällt mir nicht so. Wir waren dort noch sehr klassisch unterwegs gewesen in dieser Zeit. Da ist vor allem freudianisch gearbeitet worden und das hat mir überhaupt nicht gepasst. Und die neuen psychologischen Schulen waren noch nicht da gewesen. Und ich habe einfach gemerkt, in der Wirtschaft kann ich mehr bewegen als im psychologischen Rahmen. Und darum bin ich dann in die Wirtschaft.
Unglaublich spannend, so die völlig nicht lineare Lebenslauf, den ich mich fest damit identifiziere selber auch. Wieso hat denn die Stiftung Denk an mich jemand aus dem Marketing gesucht?
Ja, sie haben aber schon gemerkt, es wird härter zum Umfeld. Also Spenden generieren, wir sind 100% spendenbasiert. Also wir haben keine Bundesgelder, wir haben kein Geld vom SRF. Also wir sind nicht finanziert vom SRF. Und darum ist es natürlich klar gewesen, wenn man das Überleben von der Stiftung sichern will, muss man die Stiftung breiter aufstellen. Dass die Abhängigkeit nicht einfach ausschließlich auf dem Radiogefäß ist. Das ist natürlich illusorisch zu sagen, wir können Radiogefäße aufstellen und wir würden dann einfach weitermachen. Das wäre so nicht möglich. Das ist unser Standbein und auch unsere Legitimation. Und wenn die nicht mehr wäre, wenn das Radio nicht mehr wäre, dann würde das sehr schwierig. Aber wir haben natürlich auf allen anderen Ebenen noch Potenzial gesehen im Stiftungsrat.
Nachher frage ich dich dann noch, wieso es denn aus dem SRF eine Stiftung geht. Aber zuerst noch die Frage, ist denn nicht ein Selbstläufer? Also, come on, ihr habt die grösste Werbeplattform, die man in der Schweiz fast noch haben kann, die wahrscheinlich noch nahezu gratis. Ihr seid auf Sendung, ich weiss nicht, Hunderttausende von Zuhörern. Also, etwas Einfacheres, eine bessere Ausgangslage gibt es ja nicht.
Ja, wenn es eine Werbeplattform wäre, wo man dürfte sagen, jetzt könnt ihr noch etwas spenden und jetzt müsst ihr noch das Portemonnaie zurückholen, jetzt solltet ihr bitte noch dieses und jenes machen, sind wir aber nicht. Wir haben ein ganz klares Reglement. Wir haben auf dem Radio SRF 1 die Erlaubnis, Wirkungsberichte zu machen, dass man in unser Engagement hineinsieht, was man macht, weil das natürlich für die Zuhörerinnen und Zuhörer auch spannend ist. Man muss ja auch immer aufpassen, dass man die Leute interessiert mit den Themen, die man bringt. Und auf der Musikwelle, dort tun wir die Spenderinnen und Spender verdanken, die besondere Engagement machen. Das sind so unsere zwei Schienen. Auch dort geht es vor allem darum, Sichtbarkeit zu schaffen von Leuten, die halt ganz persönliche Engagement machen. Es ist so ein Sympathiebonus. Das sind je 5 Minuten auf beiden Sendern am Samstagmorgen um 9:30 Uhr. Das ist wunderbar und wirklich zentral auch für unsere Glaubwürdigkeit, auch für unsere Heritage, wo wir herkommen. Aber allein würde das nie mehr reichen. Also wir müssen da flankieren.
Kehrt sich vielleicht so gerne ins Gegenteil um, dass die Leute das Gefühl haben, ja, die sind auch gerne nicht auf Geld angewiesen?
Das würde ich so nicht sagen. Wir haben eine kleine Spenderinnen- und Spenderbasis, aber die pflegen wir extrem. Wir sind nicht aggressiv am Markt. Die meisten Leute werden nicht von uns bombardiert sein und viele kennen uns auch gar nicht. Das ist auch unser Glaubenssatz. Also wir sind nicht aufdringlich. Wir wollen überzeugen mit dem, was wir bewegen. Und wir sagen, wir sind ja in einem Medienhaus daheim, also haben wir einen Hauptauftrag, auch zu sensibilisieren für Anliegen von Menschen mit Behinderungen.
Und die Destinatäre, also die, wo das Geld soll zu gut kommen, wissen denn die von euch?
Ja, seit wir jetzt eben ein bisschen aktiver sind, immer mehr. Also unsere Nachfrage wächst explosiv. Das kann man auf der Spendenseite nicht gleich sagen. Also wir müssen immer mehr machen, dass wir auch die Nachfrage decken können und auch immer stärker steuern. Das halt auch, bisher haben wir einfach auf die Nachfrage wie reagieren. Das ist lange Zeit, hat das so funktioniert. Und je grösser natürlich der Nutzungskreis wird, desto höher sind auch die Ansprüche. Und es gibt jetzt natürlich zum Thema Inklusion auch immer mehr Initiativen, gute Initiativen, wo man nicht mehr einfach sagen kann, ah, ja, das ist nicht unser Themenbereich, sondern es wird sehr viel gemacht. Und entsprechend müssen wir jetzt auch die Verteilung der Mittel wie neu justieren.
Das sind Herausforderungen für den Stiftungsrat, stelle ich mir vor, oder? Du als Geschäftsführerin musst am Puls sein, bringst das ein. Magst du uns mitnehmen an so eine Stiftungsratssitzung, wenn es um so Themen geht? Weißt du, wo trüllen er, wo kreisen er? Was sind vielleicht jetzt die Fragen, die anstehen?
Der Stiftungsrat trifft sich 4-mal im Jahr bei uns. Das ist viel, vergleichsweise mit anderen Stiftungen, und ist auch operativ sehr stark involviert. Das heisst, auf den Hauptschienen wird er von uns im Rahmen eines Reporting immer informiert, vor der Sitzung. Und dann kommen wir mit Anträgen aus dem Tagesgeschäft, wo wir eigentlich quasi gewisse auftauchende Themen aufgreifen und im Stiftungsrat auch richtungsweisend die Entscheidungen abholen. Es gibt auch grössere Gefäße, wie jetzt zum Beispiel Strategieretreaten, wo wir jetzt die zweite erst machen in meiner Laufbahn. Ich bin jetzt 8 Jahre dabei. Die zweite, die jetzt ansteht, geht genau um das Thema, wie richten wir die Vergabungen nach den neuen Grundsätzen von Inklusion aus, im Bewusstsein, dass wir nicht unbegrenzt Mittel haben. Das wird eine grosse strategische Frage sein, die sich der Stiftungsrat im September vornimmt.
Wir machen jetzt gleich die zweite Strategie, der zweite Strategiezyklus in 8 Jahren. Also das heisst, ihr habt jetzt offenbar erste Strategieziel abgeschlossen, habt das vielleicht als umgesetzt bezeichnet. Was habt ihr denn jetzt in den letzten 8 Jahren umkrempelt? Was hast du mitgestalten beim Umkrempeln?
Ja, um das gut zu beantworten, muss ich vielleicht ein bisschen ausholen. Wir haben natürlich eine 60-jährige Stiftung mittlerweile. Also sie wird dann im 28-60. Wir haben ja das wunderschöne Gründungsjahr 1968. 40 Jahre lang ist das geführt worden vom Moderationsehepaar Jeanette und Martin Plattner. Und sie haben das vor allem einfach über die Radiosendung belebt, das ganze Gefäß. Meine Vorgängerin hat dann das professionalisiert, hat auch die Anfragen bzw. Fundraising aufbauen. Und ich habe das dann so übernommen in so einem Zwischenstadium. Wir haben Fundraising gemacht, aber sehr bescheiden immer noch und sagen wir mal, mit noch nicht so einem ganz strategischen Ansatz. Und darum ist die erste Phase, die erste berufliche Phase von mir, ist eigentlich ein internes Aufräumen gewesen. Also wir haben wie zuerst mal müssen den Boden schaffen. Selbstverständnis, Positionierung zur Stiftung, wie treten wir auf, wie wollen wir wahrgenommen werden, wer sind wir eigentlich und mit welchem Verständnis sind wir draussen unterwegs. Das ist die erste Phase. Das waren die ersten 4 Jahre. Und nachdem wir verstanden haben, wer wir sind und was wir wollen, ist jetzt der zweite Fokus, gilt jetzt am Aussen.
Wer sind wir?
Wir sind eine kleine, sympathische, aber hochaktive und effiziente Stiftung mit 5,2 Vollzeitstellen, die wild entschlossen ist, in der Schweiz etwas zu ändern, wenn es ums Leben mit Behinderungen geht.
Jetzt ist die Stiftung bald 60-jährig. Vielleicht sind wir schon fast in den ersten Gedanken, wie feiern wir das Jubiläum. Ich beobachte viel jetzt bei gemeinnützigen Stiftungen das Thema Wirkungsmessung, Erfolgskontrolle. Ist das bei euch ein Thema?
Ja, das ist lustig. Wir haben ja den Fokus, den wir eben in Innensicht gemacht haben, ist ja darum gegangen, wie kommunizieren wir unseren Spenderinnen und Spender auch, wie wir das Geld brauchen. Und dort war natürlich vor allem Kommunikation im Fokus gewesen. Also wir haben ja jetzt eine sehr lebendige Webseite, wo wir aus dem Engagement berichten und einfach auch zeigen, wer wir sind. Und wir haben ja, wir sind CEWO zertifiziert und wir haben das der CEWO dann auch gezeigt, wie wir da unterwegs sind. Und das haben die Spenderinnen und Spender auch gesagt, dass das wirklich etwas bewirkt. Und dann hat das CEWO gesagt, ja, das ist aber nicht wirklich. Und dann habe ich gesagt, ja, aber nur jetzt quasi noch schnell eine Hochschule drüber laufen lassen und die gleichen Fragen stellen, ist denn das sinnvoll? Und jetzt, wo wir die Vergabungsstrategie neu machen, merken wir auch, was das heisst. Natürlich ist es sinnvoll. Natürlich müssen wir fragen, was bewirken wir und vor allem auch, was sind die Alternativen. Und das holen wir jetzt gerade nach. Wir sind seit einem Jahr dran. Das ist relativ aufwendig. Eben, wir sind ein kleines Team mit wenig Mitteln. Oder? Und darum sind wir halt ein bisschen langsamer. Aber wir haben jetzt gerade die Evaluation, das Pilotprojekt gestartet. Mit dem Ziel, dass wir eben kontinuierlich auch wirklich die Wirkung auf unseren Wirkungsfaktoren messen.
Wo siehst du jetzt Herausforderungen auf die Stiftung zukommen in den nächsten 4-5 Jahren? Du hast gesagt, wir sind jetzt an einem strategischen Prozess wieder dran. Kannst du dort noch ein bisschen ausführen, wo du das Gefühl hast, da müssen wir antizipieren, dort müssen wir proaktiv jetzt etwas machen?
Ja, Herausforderungen haben wir nicht zu wenig. Also, da sind wir nicht in einer Luxussituation. Einerseits ist die grösste Herausforderung, ist, dass wir das Geld zur Verfügung stellen, das wir brauchen. Ich sage immer, wir sind eigentlich eine Bank ohne Geld. Wir starten jedes Jahr mit einem leeren Konto, mit einem grossen Versprechen. Und ich glaube, die Herausforderung wird sein, dass wir den Inklusionsgrundsatz zur Maxime nehmen, wie wir eigentlich handeln wollen. Und gleichzeitig unsere Strukturen nicht überfordern. Ein Beispiel, dass man das ein bisschen einordnen kann. Wir haben Einzelhilfe. Das ist ein sehr gutes Gefäß. Da können Menschen mit Behinderungen, wenn sie Ferien- und Freizeitaktivitäten buchen und nicht selber Vermögen bei uns Gesuch stellen. Selber. Das ist also wirklich direkt, ich als betroffene Person direkt ein Gesuch stellen. Das ist also maximal Inklusion. Weil man wird nicht bevormundet, man muss nicht über irgendwelche Stellen gehen. Und man kann eigentlich wie selber steuern, ob man das macht oder nicht. Die Problematik dabei ist, dass bei uns jetzt die Gesuche sich mittlerweile schon verdreifacht haben, seit ich hier angefangen habe.
Also ihr habt irgendwie auf der Webseite ein Formular oder man kann einfach ein E-Mail schreiben und so und sagt, ich möchte gerne eine Woche in die Ferien gehen, das kostet mich so und so viel, ich kann das nicht selber zahlen, würden ihr etwas daran zahlen? Muss ich mir das so vorstellen?
Exakt, genau. Noch ein bisschen mehr Auflagen. Also es hat noch eine Auflage, wie viel steuerbares Einkommen das man darf haben und auch natürlich, ob man begleitet oder nicht begleitet muss gehen, weil wir ja nicht Ferien finanzieren, sondern eigentlich nur die Mehrkosten, die diesen Menschen mit Behinderungen entstehen, weil die Welt nicht barrierefrei ist.
Okay, so,
das ist eine wichtige Devise. Und ja, da kann man das Gesuch stellen und wir müssen das prüfen. Und wie es halt so ist, wir arbeiten mit Menschen zusammen. Die sind ein bisschen kreativer, die ein bisschen weniger. Die haben verstanden, dass wir Belege brauchen, andere weniger. Und das Geschäft, wenn sich das natürlich verdoppelt, beziehungsweise so fast verdreifacht, wird für uns natürlich in der Bearbeitung sehr aufwendig. Wir haben eine einzige Stelle, die die Gesuche jetzt im Moment behandelt.
haben wir dann ein Limit? Also wir haben ja ein Jahresbudget, stelle ich mir vor. Oder? Du bist eine Bank, die jedes Jahr bei null startet, ihr habt noch ein bisschen Reserven, aber ihr werdet ja irgendwie ein Budget haben für die verschiedenen Bereiche, die ihr fördert. Dann irgendwann ist fertig, oder? Du musst im dümmsten Fall musst Mitte Mai oder Ende August sagen, sorry, jetzt ist das Kontingent aufgebraucht. Ist das eure Realität?
Mittlerweile eher schon ein bisschen, dass wir müssen Gefäss zutun. Mir hilft der Grundsatz, ich habe mit dem Altbundesrat Samuel Schmidt, der damals, als ich angefangen habe, noch unser Stiftungsrat war, über das geredet, über das Vergabungsmanagement. Er hat ja sehr, sehr viel Erfahrung, schon bei der Winterhilfe. Und er hat mir gesagt, schau, Sarah, das ist ganz einfach. Du hast ein Töpfchen und aus diesem Töpfchen ist Geld. Und wenn das Töpfchen leer ist, ist es leer.
Gibt's kein Geld mehr.
Und du hast keine Verteilgerechtigkeit. Mhm. Diesen Anspruch können wir nicht haben. Und das hilft mir immer, auf das berufe ich mich auch immer. Weil es ist natürlich hart, wenn wir nachher irgendwie Unterjährige müssen absagen müssen, weil wir kein Budget mehr haben. Bisher, du hast es gesagt, wir haben noch Reserven, haben wir die luxuriöse Situation gehabt, dass der Stiftungsrat immer wieder hat, Unterjährige auch entschieden, Budget zu erhöhen. Aber das Spiel kann man nicht endlos machen.
Irgendwann ist das Kessel dann wirklich leer. Und wenn es noch umkehrt, kommt nicht mehr raus. Mhm.
Ja, oder wir sind auf der vorsichtigen Seite unterwegs. Oder wir sagen, weil wir im Spendengeschäft sind, wollen wir wie eine Sicherheit haben von 3 Jahren. Dass wenn wirklich irgendwie ein massiver Einbruch oder irgendeine Änderung passiert, dass wir wie könnten das Geschäft wie langsam abschließen und nicht den Leuten vom einen Tag auf den anderen auch nicht das Geld müssten nehmen.
Jetzt haben wir Einzelgeschäft.
Einzelhilfe.
Und dann haben wir Gruppenhilfe.
Ja, genau. Wir haben Gruppenaktivitäten. Das ist das grösste Budget, das wir vergeben. Das sind ungefähr 2 Millionen im Jahr, wo wir wirklich Lager unterstützen oder so grössere Gruppenausflüge. Das sind Heime, x Behindertenorganisationen, also insgesamt etwa 400, die bei uns Gesuch stellen jährlich. Und der letzte Bereich ist noch Projekt. Das sind dann eigentlich ganz unterschiedliche, von einer Privatperson bis zu einer Organisation, die irgendetwas im Ferien- und Freizeitbereich unternimmt. Und als letzte Kategorie haben wir noch Infrastrukturprojekte. Das sind die, die wir selber aufgreifen, wenn wir grosse Legate bekommen. Das ist jetzt im Moment Reka. Wir haben dort Maxime, dass man nicht einfach nur Quoten erfüllt, also sagen wir mal auf 60 Wohneinheiten 4 Zimmer barrierefrei macht, sondern die ganze Infrastruktur und möglichst alle Zimmer barrierefrei sind, sodass Menschen zum Beispiel mit Behinderungen in Gruppen unterwegs können sein, was sie heute nicht überall können, weil es immer irgendwie in jedem Betrieb nur 2 barrierefreie Zimmer gibt und dann ist fertig. Und weil sie immer so früh müssen sein und weil sie vielfach auch einfach die teuersten Zimmer müssen nehmen, wenn sie die barrierefreien wollen. Und wir haben natürlich gesagt, das ist eine riesige Chance. Jetzt werden die Anlagen in der Lenk beispielsweise von Grund auf neu aufgebaut. Das ist eine riesige Chance, die man einmalig hat, dass man das maximal barrierefrei macht. Und das ist ein grosses Projekt von uns.
Sind wir im Häsliberg tätig? Weil ich war letzten Sommer dort und es ist so eine schöne Anlage dort, von der Lage nicht zu reden. Dort habe ich aber etwas mitbekommen, dass dort etwas... Jetzt, wenn ich zurückdenke, habe ich etwas im Auge oder im Ohr, dass etwas war?
Ja, korrekt. Ja, das sind die schwierigeren Projekte für Reko und für uns. Oder? Wenn sie nur sanieren, in Anführungsstrichen, dann kann man halt nicht alles maximal und perfekt machen. Und das ist ein riesen Anspruch. Also wir machen selber eine riesige Lernkurve. Es ist nicht so einfach, barrierefrei auszubauen. Es klingt so einfach, wenn man denkt, so, ja, ein bisschen Türschwellen weg und so, und dann haben wir es dann. Nein, es fängt an, dass man muss Garderobe neu denken muss. Es muss einen Unten- und einen Obenaufhang haben. Man muss zum Beispiel, die Leute kennen die Stangen beim Ausstieg beim WC, aber es gibt Leute mit Hemiplegie, also halbseitiger Lähmung. Also muss die Hälfte der Zimmer Rechtsausstieg haben, die andere links. Also es gibt so viele Stolpersteine. Man darf keine Nachttischchen reinbohren, weil manchmal muss man, dass der Rollstuhl kann wenden, das Bett können verschieben kann. Wenn die Nachttischchen verbohrt sind, kann man nachher das Bett nicht mehr schieben. Also es gibt so viele Ansprüche und das ist wirklich sehr aufwendig und wir sind sehr froh, wir haben das mit den Jugendherbergen eigentlich durchgezogen. Dort haben wir eine ganz grosse Quote, barrierefrei ausgebaut und wir sind froh, haben wir die Erfahrung gehabt. Und wir haben natürlich professionelle Architekturbüro wie die Fachstelle Hindernisfreie Architektur in Zürich, die uns wirklich extrem unterstützt in dem. Es ist nicht einfach.
Ja, ich kann mir die Komplexität nur erahnen. Und ich will den Detail, man diese Sachen dann angehen muss. Ich würde noch gerne Jetzt haben wir von Nachttischli geredet und von Duschvorhängen. Sehr, sehr relevant. Noch ein bisschen allgemeiner bei einer 60-jährigen Stiftung, die einen Haufen historisches Erbe mitnimmt. Man könnte auch sagen, Altlasten. Vielleicht, oder? Wo hast du Lektionen gelernt jetzt in deiner Tätigkeit, wenn es darum geht, eine Stiftung mit viel Tradition, mit viel Geschichte ins Jetzt führen und nachher auch in die Zukunft? Was sind so Lessons learned, die du gemacht hast, wo du gemerkt hast, hey, das wäre vielleicht etwas, wo andere von dieser Erfahrung können profitieren können?
Ja, also wer von sich behauptet, dass er keinen Lernweg hat, der hat wahrscheinlich nicht alles richtig gemacht. Ich würde mal sagen, ich habe nicht Altlasten, sondern Altfreude. Ich habe mit Janet und Martin Plattner wirklich zwei wunderbare Menschen an der Seite, die ihr Baby einfach immer noch betreuen. Also die Grosseltern jetzt sind von dieser Stiftung mittlerweile. Und einfach mit dieser so einer Wärme und einer lieben Art mir zur Seite stehen. Das ist einfach wunderschön. Ich meine, ich bin die dritte Geschäftsführerin, oder? 40 Jahre lang haben sie es selber gemacht. Mhm. Und das ist einfach wunderschön. Das finde ich ein riesiges Geschenk, weil das hat nicht jede Stiftung. Zwei Gründer, die dabei bleiben und immer noch, wenn wir Janet und Martin Plattner anfragen, ob sie unterstützen können, sind sie die Ersten, die kommen. Und das ist natürlich jetzt für uns wunderschön, aber natürlich hauptsächlich auch für Spenderinnen und Spender, weil die wissen noch genau, wer die zwei sind. Also die Spenderinnen und Spender, die wir heute haben, die haben alle noch den Bezug zu Plattners.
Und Plattners gleich offenbar ja, die Fähigkeit haben zum Loslassen. Also weißt, es ist ja so noch dabei sein beim eigenen Baby, Grosseltern werden, ist ja ein gutes Bild. Man muss sich dann auch mal zurücknehmen oder, und sagen, das geht mir jetzt nichts an. Ich bin zwar da, vielleicht manchmal auch warten, bis man gefragt wird. Also braucht viel Weisheit in dem. Haben wir euch das müssen ein bisschen erkämpfen oder ist das einfach so, hat sich das auf natürliche Art und Weise ergeben?
Ich würde mal behaupten, ich kann das wie nicht beurteilen, weil bei mir haben sie nicht müssen loslassen. Bei mir haben sie schon 10 Jahre losgelassen. Mhm. Meine Vorgängerin Katharina de Carvalho hat ja das 10 Jahre geführt und ich glaube, dass die Ablösungsphase dort war. In welcher Form kann ich nicht beurteilen. Ich kann nur sagen, als ich angefangen habe, bin ich mit offenem Herz und offenen Armen empfangen worden von Plattners. Und ich finde es einfach wunderschön. Sie sind auch ein bisschen mein kritisches Auge. Also ich denke, wenn ich jetzt irgendetwas machen würde, wo komisch wäre, würden sie mir das so sagen. Und sie würden mir ein Korrektiv machen. Das habe ich bisher nicht gehabt. Sie sind sehr, sehr liebevoll. Aber ich glaube auch aus dem Grund, weil sie spüren, dass ich auch mit dem Herz die Stiftung führe. Also ich glaube, es wäre ihnen viel schwerer gefallen, wenn da irgendwie so eine Technokratin kommt, die dann irgendwie alles maximal optimiert und irgendwie ihr Lebenswerk vielleicht in Anführungsstrichen auch ein bisschen kaputt macht. Und ich glaube, dort auf der menschlichen Ebene haben wir uns sehr, sehr schnell gefunden. Und auf der fachlichen Ebene lasse ich mich machen. Da kommt viel Vertrauen. Also ich finde es wunderschön.
Das klingt super. Jetzt wage ich mich fast nicht zu fragen, was wünschst du dir noch für die Stiftung, denk an mich, oder für dich, weil es klingt so... Also du hast schon Herausforderungen jetzt geschildert, aber viele so ein bisschen heile Welt oder Alltag, aber offenbar in einem sehr guten Setting. Gibt es trotzdem Sachen, so noch Wünsche, wo du sagst, mal, das wäre jetzt noch cool, wenn das noch Wirklichkeit würde?
Also was man natürlich kann sagen, unsere Geschichte ist wunderschön, aber unsere Realität ist genauso hart wie für alle anderen Stiftungen auch. Wir müssen uns behaupten, wir müssen gesehen werden, wir müssen es sichern, wir müssen unsere Versprechen weiter einlösen. Und ich denke, da können wir uns nicht ausruhen, dass wir ganz tolle Gründer haben. Da müssen wir unseren Job ganz hart nach den neuen Marken auch machen. Und dort liegen auch die Herausforderungen. Wie erreichen wir mit unserer kleinen, maximal unaufdringlichen Art weiterhin all unsere Spenderinnen und Spender. Und das ist, wir nutzen alles. Wir haben technologisch vorwärts gemacht, wir nutzen alle Mittel und Arten, aber das, was vorauskommt, ist immer sehr persönlich. Also es ist so, es ist kein Witz, ich schreibe immer noch jeden Spendenbrief selber. Ich persönlich. Auch wenn ich Technologie im Hintergrund habe, die mir helfen, wenn wir all die Interviews, die wir überkommen, transkribieren mit KI und so weiter. Aber das, was vorausgeht, geht durch meine Hand. Und ich glaube, das ist so ein Think and Believe, aber das fordert natürlich auch sehr viele Ressourcen. Und dort sind wir immer im Zwist. Wir wollen schlank bleiben, wir wollen klein bleiben, dass möglichst viel vom Spendengeld zu den Menschen mit Behinderungen geht. Und gleichzeitig müssen wir hinten durch eine immer grössere Herausforderung in diesem Spendenmarkt, in diesem Haifischbecken managen mit ganz, ganz knappen Personalressourcen. Und diese Herausforderung kann man nur meistern, indem man hochloyale Top-Leute hat, die ihren Job einfach wirklich mit der extra Meile laufen. Das muss man einfach so sagen, auf das sind wir angewiesen.
Maximal unaufdringlich. Das werde ich das Leben lang nie mehr vergessen. Ich finde das so ein cooles Slogan, weil ja, das ist, ich glaube, das gibt in zwei Worten das wieder, was ich jetzt erlebt habe, wenn ich die erlebt habe, wenn ich jetzt die Stiftungen so einen kleinen Einblick bekomme. Sarah, danke vielmals für die Gedanken, für die aufrichtige Art, für das Gespräch, für die Offenheit.
Sehr gerne, ich danke dir.
Danke vielmals, das war es mit «Ungemein nützlich», gemeinnützige Stiftungen im Gespräch. Es würde mich freuen, wenn ihr den Podcast cool gefunden habt, wenn ihr ihn abonnieren, Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Vielleicht lasst ihr sogar einen Kommentar da. Erzählen Sie weiter. Das war es, danke vielmals fürs Zuhören.